Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo zusammen, willkommen am Stammtisch. Wir reden heute über die Zukunft der Kirche, weil da geht einiges ab. Es gibt einige Landeskirchen, die da umfassende Reformprozesse lanciert haben. Und eine, die da, glaube ich, vorausgegangen ist, das kann man schon sagen, ist die reformierte Kirche Aargau. Wir haben da den Kirchenratspräsidenten Christoph Weber-Berg zu Gast. Er präsidiert den Kirchenrat seit 2012. Und ich bin Anouk Holthäusen und neben mir sitzt Felix Reich. Wir sind beide in der Redaktion der Zeitung Reformiert. Christoph, auf der Webseite der Aargauer Landeskirche verspricht der Kirchenrat, die reformierte Kirche Aargau wird im Jahr 2030 eine andere sein. Das ist ein grosses Versprechen. Kannst du uns sagen, was wird das für eine sein?
Ja, ich weiss gar nicht, ob wir das als Versprechen formuliert haben. Damals. Es ist einfach eine Feststellung im Jahr 2030, ob wir etwas machen oder nicht. Wird die Kirche eine andere sein? Und wir wollen etwas machen und nicht einfach zuschauen, wie Veränderung passiert, sondern sie, wenn immer möglich, mitgestalten.
Also das heisst, es ist so eine Mischung zwischen Versprechen und Warnung?
Das ist wahr, ja. So könnte man es sagen. Genau.
Könntest du vielleicht kurz für unsere Zuhörer zusammenfassen, was passiert? Also wie genau der Prozess aussieht? Der ist ja 2021 angestoßen worden, mit öffentlichen Anlässen im ganzen Kanton. Und wie ist es weitergegangen?
Also weitergegangen ist es, dass wir in diesen öffentlichen Anlässen, diesen Aufbruchveranstaltungen, wie wir gesagt haben, wir brechen auf, quasi wie dort haben wir gesagt, wieder Abraham in die Wüste, wo er noch gar nicht gewusst hat, wo es dann mal hergeht. Und haben in einem explorativen Prozess eigentlich angefangen, Themen zu identifizieren, die wir wollen bearbeiten in diesem Reformprozess. Und haben noch eine Arbeitsgruppe gebildet um die Themen herum. Und die sind jetzt am Arbeiten, ein Jahr lang, bis in wenigen Tagen, wo sie dann eigentlich das Ergebnis von dieser ersten Phase am Kirchenrat abliefern. Und in dieser, eben sagen, einer explorativen Phase schauen sie je in ihren Themenfeldern eigentlich, was mögliche Eckwerte von einer Reform könnten sein. Und um das herauszufinden, haben sie nicht einfach das aus ihren eigenen Irmeln rausgezogen, sondern sind gegangen, reden und entdecken, zuhören bei anderen Organisationen, die Transformationsprozesse durchgemacht haben oder immer noch durchmachen.
Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel Parteien. Also wir haben mit einem FDP-Politiker zum Beispiel geredet aus dem Prozessleitungsteam oder wir haben mit der Swisscom geredet oder mit SRF. Und das Gemeinsame ist, dass das Organisationen sind, die früher staatstragende Rolle hatten, eine Art wie Killen, die öffentlich-rechtlichen, aber heute definitiv nicht mehr. Und von dort her haben wir entdeckt, sie haben sehr, sehr viele analoge Herausforderungen gehabt oder immer noch, wie wir als Killen. Und es ist total spannend, mit ihnen in Austausch zu kommen. Genau, und jetzt eben bis im April liefern die Arbeitsgruppen in einem Entwurf am Kirchenrat ihre Ergebnisse ab und in der Retrete im Mai wird der Kirchenrat das einmal sichten und verdichten und sie erst einmal dann selber mögliche Eckwerte, mögliche Visionen, ein Leitbild, wir wissen noch nicht genau mit welchem Begriff, was wir arbeiten wollen. Aber ich sage jetzt, hat immer noch Eckwerte, mögliche Eckwerte von einer Reform 2630 muss der Kirchenrat dann einmal formulieren, damit man wieder in eine breite Debatte gehen kann, darüber. Im Sinne vom Kirchenrat her, haben wir euch richtig verstanden? Ist es das, was wir wollen? Und wir schauen, wo das herführt.
Eben vorher hast du gesagt, es ist so eine Mischung zwischen der Warnung und Versprechen. Vielleicht jetzt vorne angefangen, also wie siehst du den Zustand der Kirche jetzt? Du hast gesagt, staatstragend sind wir eigentlich nicht mehr. Ist das etwas, was du bedauerst? Ist das so ein bisschen, leider sind wir nicht mehr staatstragend? Also in was für Phase ist man? Also ist ein Aufbruch wirklich zu neuen Ufer oder ist so ein Aufbruch so... Eigentlich eher hat man so ein Abbruchgefühl und versucht jetzt noch ein bisschen zu retten, was zu retten ist. Also was ist so auch so ein bisschen deine Grundstimmung? Du bist jetzt länger in dem Amt schon. Wie siehst du den Zustand von der Kirche? du präsidierst?
Es wäre falsch zu behaupten, es wäre schmerzfrei oder frei von Trauer und Frustration manchmal. Aber im staatstragenden Trauer nicht nachher. Es sind Rahmenbedingungen, die sich verändern. Und in dem, und das sind Mitgliederzahlen, Finanzen, das muss ich nicht weiter beschreiben, gesellschaftliche Bedeutung und so weiter. Und die Rahmenbedingungen ändern sich, sage ich jetzt, rasch, vergleichsweise rasch, im Vergleich zu den Zeiträumen, wo die Kirche als Institution etabliert ist, sehr schnell. Und damit geht natürlich ein gewisses Bedauern, aber ich traue nicht nachher, dass wir nicht mehr staatstragend sind.
Was wäre denn staatstragend für dich?
Ja, staatstragend ist, zum Beispiel, wir sind mit diesen öffentlich-rechtlichen Strukturen aufgestellt, eigentlich wie die politischen Strukturen, mit den Gemeinden, mit dem Kanton. Wir sind aufgestellt, wie wenn es kein Weg an der Kirche vorbeiging, immer noch. Und es sind natürlich unterdessen gibt es Dutzende oder Hunderte von Wegen an der Kirche vorbei. Und wir sind immer noch in diesen Strukturen. Aber die sind einfach für die Zukunft nicht mehr zweckmäßig. Das heisst nicht, dass ich die Öffentlich-Rechtlichkeit grundsätzlich in Frage stelle. Vielleicht kommen wir später noch darauf. Das finde ich nach wie vor eigentlich eine sehr gute Form, das Öffentlich-Rechtliche. Aber die kleinräumig Struktur, die wir haben, das ist etwas von dem Staatstragenden, wo ich denke, wird sich jetzt in Zukunft so nicht können halten.
Also, dass man einfach strukturelles Abbild ist vom Staat. Wenn es genau. politische Gemeinde gibt, gibt es auch viele Gemeinden. Genau.
Also dort, das sind Rahmenbedingungen, die sich verändern. Und das Bedauern ist eigentlich, dass wir im Moment noch mit wenig Innovationskraft, mit wenig Flexibilität, mit wenig Ideen auch ausgerüstet sind, wie es dann soll anders sein in Zukunft. Das ist das Bedauern. Das Bedauern ist natürlich auch für jede Person, für jeden Mensch, den wir verlieren aus der Kirche. Und gleichzeitig denke ich eben, das ist eine Rahmenbedingung, wo wir uns nicht müssen, quasi, das ist nicht unsere Identität, dass wir zahlenmässig kleiner werden. Es ist eine Rahmenbedingung. Es ist etwas, wo alle Kirchen, sagen wir mal so ein bisschen flapsig, vom Nordkap bis auf Sizilien damit kämpfen, alle traditionellen Kirchen. Und wenn wir da dagegen ein Rezept hätten, würden sie alle zu uns kommen. Wir würden unsere Seminarräume füllen mit Leuten, die interessiert sind, wie wir das machen. Von dort her, wir müssen aufhören zu meinen, wir können mit Massnahmen den Trend umkehren, sondern anders anfangen formulieren, wie wir den Evangelien sehen in der Zukunft.
Ja, aber zugleich ist ja gleich, also das klingt jetzt so, als ob man den berühmten Mitgliederschwund einfach auch muss hinnehmen. Und die Frage ist ja dann, wie weit kann der noch gehen, dass man nachher Landeskirche sein. Also Kirche sein kann man wahrscheinlich schon noch, aber zum gerade auch den öffentlich-rechtlichen Status rechtfertigen, gibt es ja schon eine Schmerzgrenze, wo man irgendwann dann muss sagen, da ist es erreicht. Oder gibt es für dich keine kritische Grösse? Kann man wirklich einfach sagen, wir sind, eben, gibt ja so lange zwei oder drei in meinem Namen,
langt. Also zunehmend gibt es für mich keine kritische Grösse mehr, aus verschiedenen Gründen. Die christkatholische Kirche zum Beispiel ist extrem viel kleiner als die römisch-katholische oder die reformiert und ist eine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft. Es gibt Bestrebungen von anderen Religionsgemeinschaften, einen vergleichbaren oder einen vielleicht ein bisschen anders verfassten, aber einen öffentlich-rechtlichen Status überzukommen. Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichkeit und der Status als Volkskirche im Sinn Kirche des Volkes ist nicht das Gleiche. Mhm. Wir sind nicht mehr Volkskirche im Sinn Kirche des Volkes, aber wir können noch lange öffentlich-rechtlich verfasste Kirche sein. Ich finde die öffentlich-rechtliche Verfassung der Kirche eigentlich ein staatspolitisch, religionspolitisch sehr kluge Entscheid vom 19. Jahrhundert, dass wir Religionsgemeinschaften die Öffentlich-Rechtlichkeit quasi anbietet, aber sie damit eigentlich auch unter die Regeln vom demokratischen Rechtsstaat zwingt. Also Mitgliedermitbestimmung, Rechtswegmöglichkeiten, finanzielle Transparenz. Und ich meinte, dass das viel zum religiösen Frieden in der Schweiz beigetragen hat in den letzten 100, 150 Jahren. Und darum würde ich die Öffentlichrechtlichkeit noch lange nicht zur Diskussion stellen, auch wenn wir zahlenmässig nicht mehr Kirche des Volkes sind. Und zwar als Bürger und nicht als Interessenvertreter von der Kirche.
Es ist ja so, ich meine, Kirche ist eine uralte Institution mit Handlungen, mit traditionellen Handlungen, mit Personal, mit Räumen. Was ist für dich verhandelbar? Grundsätzlich alles jetzt in diesem Reformprozess? Darf da alles gesagt werden? Oder gibt es Sachen, zwischen Anführungszeichen, wo tabu sind, dass man die ändert?
Ich habe mal gesagt, die öffentlich-rechtliche Verfassung der Kirche möchte ich nicht zur Diskussion stellen. Mhm. Da würden wir ein massives Eigengoal schiessen. Nicht zuletzt, sage ich jetzt, mit Blick auf die soziale Verantwortung, die die Kirche hat. Mhm. Wir würden, was das Personal angeht, das jetzt angestellt ist bei den Kirchengemeinden und bei den Landeskirchen, ein Desaster anrichten. Oder einen massiven Veränderungsdruck aufbauen, wenn wir in einem Zeithorizont von 10 Jahren die Öffentlichrechtlichkeit würden in Frage stellen. Wir würden, unsere soziale Verantwortung wäre, sage ich jetzt mal, massivst gefordert. Mhm. Von dort her, das möchte ich jetzt eigentlich nicht zur Diskussion stellen. Aber sonst kann man über sehr vieles reden, beziehungsweise nein, reden kann man über alles. Reden kann man über alles, man muss aber gute Argumente haben. Und da bin ich, hoffe ich, dass ich ein Zechenargumentierer bin, wenn man mit Forderungen kommt, die mich nicht überzeugen. Mhm.
Also ein berühmter, eben bei so Reformprojekt beobachte ich immer, ja, man redet nur über Strukturen, mhm, und nicht über Inhalte. Mhm. Das ist ja so das Grundskepsis gegenüber, ja, so Übungen. Bis jetzt haben wir da auch viel über Strukturen geredet, eben, dass die Gemeindestrukturen überholt sind, dass man zu wenig Leute für Kirchenpflege findet. Und das ist ja noch recht einfach über das, oder das zu identifizieren. Das Umsetzen ist dann ein bisschen schwieriger, weil es halt dann doch Leute gibt, die müssen etwas abgeben, etwas loslassen, hast du angetönt. Was erhoffst du dir für eine inhaltliche Diskussion? Weil die scheint mir viel schwieriger. Das Wort Innovation fällt auch häufig. Mittlerweile weiss ich gar nicht mehr so recht, was das ist. Oder einfach ein schönes Wort, wo man irgendwie sagt, wir haben nicht so eine Idee, wie es weitergehen soll. Und dann redet man von, wir brauchen Innovation. Aber was ist denn das überhaupt? Nein, genau. Spürst du da im guten Sinn kreative Aufbruchstimmung oder vor allem ein gewisses... Ja, eine gewisse Lamoyanz darüber, dass man die Leute nicht mehr erreicht und nicht mehr so redet, dass einem die Leute verstehen, dass man zwar gute Angebote hat, aber die Leute nicht kommen, dass man näher bei den Leuten sein will. All das, was wir in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich hören. Und dann irgendwie sagen, man sollte innovativ sein, aber nicht so recht wissen, was. Also spürst du etwas von dieser positiven Aufbruchsstimmung oder immer noch so ein bisschen Niedergangsstimmung? Inhaltlich jetzt.
Ich spüre beides. Ich würde lügen, wenn ich würde sagen, dass ich das Gefühl manchmal nicht auch habe, dass mich das nicht auch beschleicht. Wir erreichen die Leute nicht mehr und wir haben so viele Leute, die sich enorm einsetzen für die Kirche und trotzdem und so weiter. Das, eben die Larmoyanz, die kennen wir alle, aber ich spüre auch das andere. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir bei uns selber anfangen, wir uns die Leute, die in der Kirche aktiv sind. Wir haben viel darüber geredet, dass wir ja die müssen auch erreichen, die wir nicht so sehen und so, wie auch immer man denen sagt, distanziert solche, die wenig Kontakt haben. Aber das ist richtig, das wäre schön und gut, die zu erreichen, aber wir müssen bei denen anfangen, die jetzt in der Kirche dabei sind. Und dort ist mein Bedürfnis anzufangen, am Thema Überwindung von oder ein konstruktiver Umgang von der theologischen Polarisierung, wo wir spüren in unserer Kirche. Dass wir halt die Flügel haben, wie auch immer man die bezeichnen will, die mit einer gewissen Skepsis oder Gleichgültigkeit einander gegenüberstehen. Und Für mich ist eines der Hauptanliegen von dieser Reform, ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Also jetzt gerade im Jahr vom Leuenberg-Jubiläum, wo Einheit in versöhnter Verschiedenheit festgeschrieben worden ist unter den evangelischen Kirchen in Europa, genau das möchte ich eigentlich für unsere Kirchen zum Tragen bringen. Einheit in versöhnter Verschiedenheit, dass wir, wenn es um die Inhalte des Glaubens geht, dass wir einander nicht gegenseitig implizit oder explizit exkommunizieren, indem wir sagen, gang doch in die Freikirchen oder indem wir sagen, gang doch einfach ins buddhistische Zentrum meditieren, sondern dass wir zuerst sagen, wir sind Kirchen miteinander, zuerst miteinander Kirchen sind, bevor wir miteinander Kirchen machen. Und ich meine eben, dass eine öffentlich-rechtliche Landeskirche genau den Raum muss schaffen, wo das möglich ist, wo man nicht qua Bekenntnismitglied ist, sondern qua Konsens über eine demokratisch-rechtsstaatliche Form von Kirche sein, die nicht identisch ist, die sichtbare Kirche mit der unsichtbaren. Die ist eben, kennen wir sowieso nie abschliessend, die unsichtbare Kirche. Sondern dass das Bekenntnis ist das, oder der Konsens ist das, wir sind in dem Rahmen miteinander Kirche. Und jetzt nimmt es mich Wunder, wie du glaubst und wie wir miteinander ins Gespräch kommen darüber. Und ich erlebe das als Bereicherung und nicht als Bedrohung. Das ist eigentlich meine Vision von der Reform von einer Landeskirche, dass wir verschiedene Menschen mit verschiedenen Glaubensstilen, verschiedenen theologischen Richtungen zuerst sagen, ja, wo wir sind miteinander Kirche. Und dann ins Gespräch kommen. Und dann, glaube ich, werden wir auch eher über Strukturen und Rechtsformen und so weiter in einem konstruktiven Gespräch sein.
Also das heisst jetzt, stammtischmässig zugespitzt, wenn ich dich richtig verstehe, bei den Reformierten braucht es kein Bekenntnis. Also man muss nicht an Gott glauben, sondern man muss sich ob das bekennen oder du hast gesagt Konsens, zur demokratischen Struktur einverstanden erklären. Also der Glaube ist nicht so wichtig, sondern entscheidend ist, dass ich finde, Kirche soll demokratisch organisiert werden.
Das ist jetzt sehr stammtischmässig zugespitzt. Bekenntnisfreiheit, das wissen wir ja alle, heisst nicht kein Bekenntnis haben, sondern frei sein im Bekenntnis. Und da liegt es jetzt nicht an mir zu sagen, was ist noch ein christliches Bekenntnis, sondern es liegt an mir, mich zu interessieren dafür, das, wo ich gerade mal ein paar Anfragen habe, an mein Gegenüber, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und eben nicht wollen, zu einem Schluss kommen, jawohl, mein Gegenüber ist noch Christ oder ist nicht Christ, sondern ins Gespräch kommen miteinander, wie sind wir im Rahmen von dieser Kirche, die wir jetzt hier zur Verfügung haben, die Landeskirche, wie können wir zusammen Kirche sein? Wie können wir zusammen Kirche erleben da drin? Und es ist möglich, dass wir zum Schluss kommen, im Moment haben wir wenig Gemeinsames. Aber es ist ja möglich, dass wir zum Schluss kommen, hey, das, was ich jetzt von dir gehört habe, bewegt mich, interessiert mich. Und da wäre meine Hoffnung, dass wir so miteinander ins Gespräch kommen. Und ich erlebe es auch, notabene. Konkretes Beispiel ist eigentlich der Prozess, der bei uns ja sehr harzig und langfädig ist, von der Einführung von einem Verhaltenskodex zum Thema sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen. Da drinnen hat es ja Passagen gegeben, in einer relativ grossen Gruppe von Kolleginnen und Kollegen gar nicht gefallen hat. Und sie haben ihren Protest deponiert.
Kannst du das konkretisieren, dass alle mitkommen, die das
ja,
nicht mitbekommen?
Es ist eher vom konservativen Flügel her, hat es Vorbehalt gegen Passagen, wo es um Diskriminierung gegangen ist, aufgrund von sexueller Identität oder Orientierung. Wo gewisse Leute halt dann einen Vorbehalt haben, was ihre Haltung ist, zum Beispiel zu Homosexualität, zu den Themen von der Queer-Bewegung und so weiter, und zum Eheverständnis. Und sie haben befürchtet, dass wir unter dem Titel von der Nicht-Diskriminierung dann sie würden diskriminieren.
Also im Sinn von, ich darf nicht mehr sagen, was ich glaube.
Ganz genau, ganz genau. Ich darf mein Einverständnis, das von der Schöpfungsordnung her argumentiert, nicht mehr vertreten und so weiter. Und ein anderes Thema war noch geistlicher Missbrauch, ist auch ein Thema in unserem Verhaltenskodex. Und auch dort hat es aus dem gleichen Ecke Vorbehalte gegeben, was ist denn geistlicher Missbrauch? Und,
was darf ist man das? Denn, ja?
Ich würde Ihnen jetzt einmal versuchen zu sagen, was es nicht ist. Also wenn jemand in einem Gegenüber, also mit jemandem im Gespräch ist über seinen Glauben und den Glauben erläutert und im Gegenüber seine religiöse Selbstbestimmung jederzeit hochachtet und respektiert, dann ist sehr viel möglich im Austausch. Wenn man aber versucht, das Gegenüber zu manipulieren in irgendeiner Form und mit moralischem Druck zu einem Bekenntnis zu drängen oder so, dort muss man dann anfangen zu schauen, was hat jetzt wer genau erlebt. Und eine objektive Definition von dem gibt es sicher nicht. Da müssen wir im Einzelfall prüfen, wer hat was wie erlebt. Und die Leute, die das in Frage stellen, mit einfach, die möchte ich einladen, sehr, sehr differenziert und reflektiert mit dem Thema unterwegs zu sein. Aber eben, wir sind ins Gespräch gekommen. Jetzt, wo wir lange nichts wahrgenommen haben nach aussen zu dem Thema, haben wir eine Arbeitsgruppe gehabt, die in 8 Sitzungen die Themen, die Passagen in dem Kodex diskutiert hat und einen Konsens erzielt hat. Wir haben den Konsens abgeschrieben und nochmal rausgeschickt. Haben wir euch richtig verstanden? Wir sind nochmal an den Tisch gekommen. Und ich sage jetzt, in solchen Gesprächen machen wir das, was ich vorher gesagt habe. Wir sind miteinander Kirche, bevor wir Kirche machen. Weil man dann merkt, wie sich einmal auch für mich Angst und Vorurteile abbauen im Gegenüber vis-à-vis. Und ist auftun für das Gespräch. Und wenn das nicht, Kirche ist, dann ja, dann weiss ich nicht, was denn Kirche ist. Wenn Menschen sich näher kommen und in Austausch kommen über Themen, die ihren Glauben betreffen.
Das ist in so einem Austausch, lernt man auch dort selber zu definieren, wo es rote Linien gibt. Also das ist ja, ich denke jetzt, für mich wäre, also gibt es in diesen Punkten, die du angesprochen hast, tatsächlich rote Linien, wo ich finde, wenn man Kirche sein will, dann, so wie ich das Evangelium verstehe, gehört Diskriminierung nicht dazu. Mhm. Wirklich nicht. Und was die Frage von Gleichberechtigung, es gibt, wir sind eine Minderheit, die Frauen ordiniert, aber auch dort würde ich sagen, wenn man reformiert ist, dann gehört, ja, ist das einfach die rote Linie, auch weltweit. Mhm. Und eben, es hat jetzt so ein bisschen romantisch tun, wir reden miteinander, verstehen miteinander, aber es sind ja gleich, gerade in diesem Bereich gibt es ja viele rote Linien, ja, gegenseitig. Und die Methodisten brechen jetzt an dem auseinander, oder? Genau. Und die Gefahr besteht ja vielleicht auch da, obwohl es eine kleine Minderheit ist, wo dann wir gehen. Aber das hat jetzt harmonisch gedacht, aber vielleicht merken wir auch, hey, stopp, ich habe da rote Linien und so nicht.
Genau. Warum machen wir einen Verhaltenskodex? Weil es rote Linien gibt.
Eben.
Ganz klar. Sonst hätten wir gesagt, ja, nein, wir sind einfach lieb miteinander und machen jetzt keinen Verhaltenskodex. Natürlich, genau
darum machen wir das. Das hat auch unverhandelbare Sachen
gegeben. Ja, natürlich. Ja, darum haben wir lange darum gerungen. Darum haben wir einen Konsens gesucht. Also, wie soll ich sagen, eine Kirche, wo wir aus einer dialektischen Spannung Energie bezieht und eine Kirche, wo es einem einfach egal ist, was der andere denkt, sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und ich werde für mich für eine Kirche einsetzen, wo wir aus den Unterschieden, aus dieser Dialektik von unterschiedlichen Positionen Energie bezieht. Und da wird es manchmal auch, Ärger und Wut und Frustration, das ist ganz klar. Nein, weil es eine rote Linie gibt, machen wir Verhaltenskodex. Du hast noch das Thema Frauenordination angesprochen. Ich kann mir als Kirchenratspräsident, der da die Ordinationen vornehmen, ich habe mir vorgenommen, wenn jemand die Frauenordination ablehnt, dann ordiniere ich die Person nicht. Das ist für mich auch so eine rote Linie. Und Gott sei Dank ist das noch nicht oft vorgekommen, aber es ist
das
schon
noch
vorgekommen, dass wir das mindestens haben müssen diskutieren. Ja. Und dort gibt es für mich keine Kompromisse.
Du hast ja jetzt mehrmals schon gesagt, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Was aus dem leite ich ab? Das ist bis jetzt zu wenig passiert. Das ist, glaube ist mehr ein Monolog als ein Dialog. Was heisst das, dass eine Kirche mehr Plattformen muss schaffen für das Gespräch, also genau, im Austausch sein? Mhm.
Genau, also das ist ja ein Teil auch jetzt von dem Reformprozess, wo wir machen, ist, dass wir solche Plattformen schaffen, eben die, eigentlich, wie soll ich sagen, Corona ist fast in dem Zusammenhang fast ein Glücksfall gewesen. Mhm. Wir haben eigentlich eine grosse Veranstaltung mal geplant gehabt, um es zu lancieren, und dann hat man keine grosse Veranstaltung mehr können machen, und wir haben 6 kleine Veranstaltungen, also Anführungszeichen klein, weil es sind nämlich recht gut Leute gekommen, in verschiedenen Regionen vom Kanton gemacht und sind durch das viel näher ins Gespräch gekommen. Wir haben jetzt zum Auftakt vom Jahr 2 Mitredenanlässe gemacht, wo wir über 200 Leute hatten, an 2 Öben, wo intensives Gespräch sind miteinander. Und dies, da hat es natürlich, eben also wegen dem Harmonisch, da hat es natürlich ganz viele Leute gegeben, die irritiert sind. Aber solange als irritierte Menschen miteinander im Gespräch bleiben, kann sehr viel passieren. Und das ist das, auf so eine Kirche setze ich, wo das passiert. Dass Leute, die von einer Meinung, die sie damit konfrontiert worden sind, irritiert sind, das Gespräch nicht abbrechen, sondern weiterführen. Das meine ich, ist reformierte Landeskirche, egal wie viele Mitglieder es hat.
Ich war ja auch an einem dieser Mitredenanlässe, bin an verschiedenen Tischen gesessen zu Themen. Mein Eindruck war aber auch, dass es einige gab, die es noch nicht ganz kapiert haben, wie dringlich das ist. Mhm. Erlebst du das auch so?
Ja, natürlich.
Auf vielen Leitungsebene oder? Also vielen Gemeindeleitungsebene oder?
Ja, es steht mir nicht zu urteilen, wer es kapiert hat und wer es nicht. Nein. Aber ich denke schon, es gibt Menschen, und das verstehe ich quasi als Seelsorger auch, es gibt Menschen, die sich halt fest an dem festhalten, wo ihnen vertraut ist. Und es macht Angst, das loszulassen, und es scheint momentan dann vielleicht einfacher versuchen, das, was man immer schon gemacht hat, weiterhin zu machen, einfach ein bisschen weniger und mit ein bisschen weniger Geld und weniger Leute und so. Und es gibt sicher solche, die das Gefühl haben, ja, man muss jetzt da nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und so weiter. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, der Kirchenrat ist viel zu zögerlich, es ist absolut dringlich. Und ich habe gestern Mail-Korrespondenz mit einem guten pensionierten Pfarrkollegen, der sich sehr konstruktiv aus dem Hintergrund und immer wieder sehr, sehr differenziert mal einbringt und wo ich gerne mich auch dann austausche mit ihm. Und ich habe dann gesagt, schau, wir haben verschiedene Rollen. Er und ich, also ein pensionierter Pfarrer, der sich jetzt herausnehmen konnte aus dem Alltag und die Kirche immer noch mit grossem Engagement also von halb aussen wahrnimmt, hat ganz eine andere Rolle als ich, wo jetzt halt da an jeder exekutiven Verantwortung stehen. Und ich sage nicht, so wie ich es sehe, ich habe recht und er hat nicht recht und der Kirchenflex-Präsident von dort hat nicht recht, aber die Kirchenflex-Präsidentin von dort, die hat recht, das steht mir gar nicht zu. Wir haben unterschiedliche Rollen. In der Rolle, in der ich bin, kann man nicht Prophet sein und der, schwarzmalt. Ja, für das Stichwort bin ich mit dem guten Pfarrkollegen im Gespräch. Schwarzmalen. Es braucht Schwarzmaler in so einem Prozess. Die sagen, hey, also der Prophet, der sagt, wenn es noch lang so weitergeht, geht es nicht mehr lang so weiter, der braucht es. Und gleichzeitig kann der nicht meinen, dass ich seine Haltung jetzt gerade übernehmen und entsprechend handeln muss. Aber es braucht ein Beet. Und es braucht die sagen, in unserer Kirche, der Glaube ist ja nicht mehr, man kann da irgendetwas machen. Es braucht die genauso wie die sagen, hey, mit diesen konservativen Haltungen können wir nicht weiter, wir müssen uns auftun. Es braucht uns alle. Man merkt es schon, ich bin ein bisschen harmoniebedürftiger Mensch, aber ich bin nicht harmoniebedürftig in dem Sinn, dass ich denke, wir lernen uns doch einfach alle leben, dann ist es am einfachsten, sondern in dem Sinn, dass ich denke, wir müssen miteinander an den Tisch kommen, auch wenn es manchmal unbequem ist. Ihr seid Journalistinnen und Journalisten, ich sage manchmal, wenn kirchliche Journalistinnen und Journalisten mich als Kirchenpräsident nicht etwa die aufregen, dann machen sie etwas falsch. Weil ihr habt eine andere Rolle als ich. Aber wenn wir uns dauernd aufregen übereinander, ist auch irgendetwas nicht gut. Aber wir haben unterschiedliche Rollen und müssen die nach bestem Wissen und Gewissen annehmen. Und so ist es auch in einem Reformprozess.
Apropos Prophetie, nehme ich jetzt doch noch auf. Was wird am Schluss dastehen? Also haben wir am Schluss Gebietsreform und Gemeindefusionen und ein bisschen grössere Einheiten, vielleicht ein bisschen andere Organisationen, wie Pfarrerinnen und Pfarrer gewählt wird? Oder haben wir wirklich eine neue Kirche? Weil das ist ja keine neue Kirche. Einfach grossräumiger denken und ich meine, das an dem wird, führt eh keinen Weg vorbei, für das muss man auch keine Workshops machen, das wissen wir ja einfach. Hast du ein Ziel, was soll rausschauen, ganz so, doch noch so prophetisch konkret, wie es geht?
Eben für mich wäre es wirklich eine Kirche von dialogfähigen, offene Menschen, nochmal von Settingen, die es anders sind, vom anderen nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung anschauen. Und eben da heisst, nicht einfach leben und leben lassen, sondern miteinander im Gespräch sein, im Dialog bleiben, auch wenn es sperrig ist. Und eben einen unterliegenden Konsens haben, nicht das Bekenntnis, dass man trotzdem oder gerade wegen dem miteinander killen ist. Das ist meine Vision von einer Landeskirche von der Zukunft.
Und das heisst, aber auch, jetzt übersetzt, es darf ein bisschen profiliertere Gemeinden geben. Also durchaus, bewusst, ja. Eben, jetzt bewusst konservativ, charismatisch und bewusst liberal, also dass man dort, dass auch Gemeinden nicht das Gefühl haben, sie müssen irgendwie in sich schon Volkskirche sein.
Ja, ja, das ist für mich durchaus denkbar. Und eben, schlussendlich ist so eine, wie soll ich sagen, also die Landeskirche hat schlussendlich gleich wieder mit den Strukturen zu tun. Wir müssen Strukturen schaffen, die das ermöglichen. Dass es Gemeinden gibt, die ein bestimmtes Profil haben. Die einen vielleicht ein schärferes Profil irgendwo in einer theologischen Richtung und die anderen ein breiteres, wo viele verschiedene Sachen möglich sind drinnen. Das ist unsere Aufgabe als Institution, dass wir solche Strukturen schaffen. Aber eben dort, wo es ums eigentliche Kirchensein geht, ja, dort glaube ich, es braucht den Konsens, dass das ein Reichtum ist von einer Kirche, wo es Gemeinden mit unterschiedlichem Profil gibt, Menschen mit unterschiedlichen theologischen Richtungen und dass die miteinander im Gespräch sind und bleiben und sagen, ja, wir sind miteinander Kirche, auch wenn du es etwas anders siehst als ich.
Für mich aber bedeutet das, wenn ich in einer Gemeinde, sagen wir mal, in einer charismatisch orientierten Gemeinde bin, selber aber anders ticke, dass ich mich dort nicht mehr zu Hause bin. Da muss ich mich irgendwie anders orientieren. Genau. Das heisst, ich muss auch weg vom Lokalen.
Ganz genau. Das ist das, wo wir, die Aufgabe, die wir strukturell lösen müssen. Wie können wir solchen Menschen etwas anbieten, wo sie, dort, wo sie halt wohnen, sich nicht zu daheim fühlen. Dass sie eine kirchliche Heimat finden, halt nehmen, wo es für sie dann stimmt.
Aber ist das nicht jetzt schon so? Also ich meine, je nach Pfarrerin, je nach Pfarrer fühle ich mich angesprochen in der Predigt oder halt nicht.
Ja,
also
das
ist ja jetzt schon ein bisschen so. Oder?
Ja,
und natürlich. Ich hoffe ja schon, dass so der Grundauftrag von Seelsorge, Diakonie, dass der unabhängig von theologischer Einstellung erfüllt wird.
Genau.
Und dass Pfarrerinnen und Pfarrer ein theologisches Profil hat, das ist ja bis jetzt schon so.
Klar.
Die Frage ist, ob das die Gemeinde bewusst macht, dass sie Pfarrteams bewusst so zusammensetzt, dass man und das ist etwas, was ich durchaus nicht so schlecht finde. Also es gibt ja konkrete Beispiele von Gemeinden, wo man das genau bewusst gemacht hat, dass man sagt, wir tun die divers besetzen, die Pfarrstellen. Und das dünkt mich schon auch besser, als dass man dann einfach mit einer 60-40 Mehrheit in der Pfarrwahlkommission einfach ein Profil durchdrückt.
Ja, das ist das grosse Risiko, dass sich dann
das ausklinkt. Das Risiko.
Also werden nicht einfach in eine nächste Gemeinde gehen oder in eine andere Kirchengemeinde.
Das, was ihr jetzt gesagt habt, spricht natürlich in der Tendenz die Paradedisziplin Gottesdienst und Gottesdienststil an. Und das ist ja wirklich nur ein Teil des Gemeindeslebens. Aber ja, dort kristallisiert sich sehr viel. Und ja, dass man diverse
Teams... Ich finde auch Erwachsenenbildung. Und also das druckt ja durch.
Ja,
Jugendarbeit und das alles. Stimmt. Also es ist nicht nur der Gottesdienst.
Nein. Du hast es nur vorher so angesprochen.
Nein, aber es ist so ein ja, mit der Predigt, stimmt.
Ein Indikator.
Ich bin halt ewig gestrig, dass ich auf Predigt anspricht. Aber nein, aber ich finde, es ist eben nicht nur der Gottesdienst, sondern es geht auch den Beruf der Jugendarbeit. Ja, ja. Erwachsenenbildung, sage ich, Alpha Life anbieten oder eben gerade nicht. Oder
Theologiekurs, ja.
Ja, also das finde ich wirklich...
Aber das ist dann eben wieder die Aufgabe, die ich vorher gesagt habe, von einer Landeskirche halt strukturell so zu schaffen, dass man diverse Teams kann zusammensetzen kann. Und das braucht Bewusstseinsbildung, es braucht Leidensdruck in Gemeinden, wo es Gefühl haben, Gemeindeautonomie ist vielen so wahnsinnig wichtig. Und wo dann das Gefühl haben, sie müssen immer noch das Vollangebot haben, auch wenn sie nur noch 80% Pfarramt und nur noch die Sozialdiakonin aus der Nachbargemeinde hat noch 20% Auftrag bei uns und so. Dort denke ich manchmal schon, ja, strukturell, wir müssen weitergehen, damit diverse Teams möglich sind. Wir im Aargau machen einfach wir gehen den Weg, dass wir eher das Gespräch suchen und halt den Leidensdruck da und dort ein bisschen mehr steigen lassen, als wir jetzt per Synodenbeschluss Fusionen quasi ein bisschen erzwingen.
Also Leidensdruck erhöhen, hat eigentlich so ein bisschen aushungern lassen. Irgendwann langt es dann einfach nicht mehr. Oder was ist Leidensdruck erhöhen?
Ja, Leidensdruck ist schon,
wenn nicht helfen. Die
Leute... Nein, wir helfen. Oh, nein. Oh, nein. Wir setzen wahnsinnig viele Ressourcen für Gemeinden ein, die am Stegern und am Strampeln sind, wie der Landeskirche. Ich will jetzt nicht jammern zu diesem Thema. Nein, nicht helfen ist keine Option. Aber der Leidensdruck lässt steigen. Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren den Finanzausgleich so angepasst, dass wir Fehlanreize rausgenommen haben. Dass nicht Gemeinden, die an sich finanzkräftige Steuerzahlende haben, strukturell auf zu grossem Fuss leben und vom Finanzausgleich profitieren, wo Gemeinden einzahlen, die einfach sich den Gurt eng schnallen und schauen, dass sie die Finanzen in der Ordnung haben. Und dort haben wir den Leidensdruck ein bisschen erhöht. Ja. Und auf der anderen Seite steigt er halt dann auch von selber. Wenn man keine Behördenmitglieder mehr findet, wenn man Schwierigkeiten hat, Stellen zu besetzen, weil sie nicht mehr attraktiv sind, weil sie zum Beispiel zu klein sind, oder weil man quasi in mehreren Gemeinden sich muss Stellenprozent zusammensammeln und so, damit man überhaupt irgendwie über die Runde kommt als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, da steigt einfach der Leidensdruck. Und da müssen wir im Gespräch sein mit der Gemeinde, was finden wir jetzt für Lösungen. Und wenn in der Gemeinde, wir haben jetzt eine Fusion gehabt per 1.1.23, wenn in der Gemeinde dann plötzlich die Einsicht wächst, wenn wir zusammengehen, geht es doch besser, dann unterstützen wir nach Kräften. Aber wir forcieren es nicht.
Bis jetzt habe ich den Eindruck gehabt, man kümmert sich im Moment oder man orientiert sich im Moment vor allem an denen, die noch da sind. Das hast du glaube ich vorher einmal gesagt, also die in der Kirche sind oder das Angebot nutzen. Wie ist denn dann mit der, ich glaube ja schon, grossen Mehrheit von Leuten, die Kirchensteuern zahlen, aber eigentlich nicht mehr gross in Erscheinung treten oder die Angebote nicht nutzen und Steuern eigentlich vor allem noch zahlen, weil sie die Kirche ein gutes diakonisches Werk finden. Verstehe ich das richtig, dass man die so ein bisschen, dass die ein bisschen vom Radar gefallen sind, also bewusst oder nicht? Oder wie geht man mit denen um? Also welchen Stellenwert haben die noch in diesem Reformprozess inne?
Wenn es darum geht, Menschen zu bewegen, sich in dieser Reform zu engagieren, dann müssen wir die gewinnen, die in der Kirche aktiv sind. Wenn es darum geht, Menschen, die jetzt halt nicht gerade aktiv sind in der Kirche, eine Art bei den Stangen zu behalten, da braucht es andere Massnahmen. Und da haben wir ja als Aargauer Kirche schon vor einigen Jahren das Projekt Mitglied bleiben lanciert, wo halt lehrt vom Marketing, distanzierte Kundenkommunikation, wie es dort heisst, wo man quasi zu den Mitgliedern der Kirche, die nicht jetzt hyperaktiv sind in der Gemeinde, dass man ihnen signalisiert, hey, So schön, dass du noch dabei bist. Oder dass du dabei bist in unserer Kirche.
Ja.
Ja. Ja. Ja, das ist mir so rausgerutscht.
Das ist ein Freudchen.
Freudchen, ja, genau. Also, wir streichen aus dem Repertoire. So schön, dass du dabei bist. Und wir nehmen dich persönlich wahr. Also personalisierte Kommunikation. Und hey, schau mal, was wir gut machen mit deiner Unterstützung. Im Fall, wenn du irgendetwas brauchst, wir sind da. Aber kein Erwartungsdruck, wir suchen dringend Mitglieder und wäre schön wieder mal. Einfach nichts von dem, sondern nur schön, dass du dabei bist und schau mal, was wir alles machen. Das ist eigentlich die Metakommunikation, die wir überbringen müssen. Das ist nicht ein kirchenspezifisches Problem. Das hat jede NGO. Sie hat einen harten Kern von Aktiven, die gehen Flyer verteilen, die bei der Aktion dabei sind, Waldrand putzen und alles. Und dann gibt es eine viel größere Zahl von Leuten, hey, so cool, machen die das, ich bin Mitglied und zahle dafür. Und da haben wir in der Kirche noch einen riesen Aufholbedarf, dass wir das einfach den Leuten kommunizieren.
Zum Schluss vielleicht noch, was steht denn eigentlich am Schluss von dem ganzen Prozess? Eine neue Kirchenordnung, ein paar neue Gesetze, eine Gebietsreform, ein Aargauer Bekenntnis. Was gibt es am Schluss?
Das ist, eben in dem Zusammenhang sind wir noch Ergebnisse offen. Ich kann dir es nicht sagen heute. Ob es eine Totalrevision gibt von der Kirchenordnung, ob es Teilrevisionen gibt von der Kirchenordnung. Ob wir nur bestimmte Reglemente anpassen und ein paar Paragraphen in der Kirche. Ich kann das noch nicht sagen. Wirklich nicht. Da gehen wir jetzt Schritt für Schritt voran. Das wird sich weisen im Laufe des Prozesses. Aber in dem Sinne, neue Kirche, ja, meine Hoffnung, ich komme halt jetzt nochmal mit dieser Platte, wo man miteinander im Gespräch ist und sagt, wir sind miteinander Kirche, bevor wir Kirche machen.
Könntest du vielleicht ganz zum Schluss noch über das raus noch einen Werbespruch machen? Also was würden wir verlieren, wenn es Kirche nicht mehr gibt? Oder positiv formuliert, was ist der Gewinn von unserer Kirche?
Ja, also Kirche steht für Menschen, die suchen, spirituell suchen. Sie hat Fragen und ein paar Antworten für die suchen. Sie ist da für Menschen, die in der Not sind, in der seelsorglichen oder diakonischen Perspektive in materieller Not. Und unsere Gesellschaft würde extrem viel verlieren in diesen Bereichen, also Sinnstiftung, Seelsorge und Diakonie. Und da haben wir ein gutes und bewährtes Angebot, wo wir, ja, sage ich aber, freudig ansteckend und glaubwürdig sollen vertreten, für das stehen wir als Kirche. Mhm. Das Ansteckend haben wir noch vor Corona formuliert, aber es ist doch immer noch dazu.
Ich bin gespannt, wenn wir dann 2030 da sitzen und diskutieren, was gegangen ist in der Aargauer Kirche oder eben auch in vielen anderen Landeskirchen. Ich glaube, wir sind am Schluss angelangt. Mhm. Merci vielmals.
Danke auch.
Wir verfolgen euch gespannt weiter.
Ja.
Berichtet, ich bin informiert.
Ich bin gespannt, ja. Genau.
Merci vielmals.
Macht's gut.
Danke. Tschüss. Merci gleichfalls. Ciao zusammen.